Das Christfest steht vor der Tür. Und ich denke, nach wie vor ist es so, dass viele sich darauf freuen, die Kinder und auch manche Erwachsene. Die Gründe sind oft sehr, sehr unterschiedlich. Die einen vielleicht, weil es Geschenke gibt, manche andere, der freut sich, vielleicht ein paar Tage frei zu haben und damit die Möglichkeit, mit der Familie zusammen zu sein, gut zu essen, zu trinken. Bei der Vorbereitung gingen meine Gedanken mal zurück, wie es war in meiner Kindheit. Noch in Kriegsjahren geboren, nach dem Krieg noch ohne Vater einige Jahre, bis er wieder zurückkam. Evakuiert gewesen auf dem Land. Einen echten Mangel hatten wir damals nicht, weil wir das Glück hatten, bei einem Bauern untergebracht zu sein. Meine Mutter und wir Kinder, ich bin auch dort geboren worden. Und das Weihnachtsfest, das war etwas Besonderes. Es war von uns nach all dem, was um uns war, an Trümmern und an Bedrückung durch diesen Krieg herbeigeführt und dieser Aufbau, der dann erfolgte, war es einfach so ein Hoffnungsschimmer, ein Licht in der Dunkelheit. Und für uns Kinder war das einfach himmlisch gewesen, wenn auch die Geschenke, die wir dann bekamen, höchstens darin bestanden, dass wir eine Apfelsine miteinander geteilt haben. Bananen gab es überhaupt nicht. Es lief alles erst an. Es gab kein Bohnenkaffee, es gab kaum irgendetwas auf dem Markt zu kaufen, außer dem, was vielleicht dort der Bauer als Vorrat hatte. Und er hat nicht viel rausgerückt. Ich glaube, vorgestern war es, als eine der Leitnachrichten gewesen ist. Eine Jubelstimmung. Ich weiß nicht, ob er sich so ausgedrückt hat, aber eine freudige Stimmung in der Erwartung des Einzelhandels hier. Die rechnen in diesem Jahr mit 4% Steigerung. Der Umsatz soll etwa auf 40 Milliarden Euro gehen, ein absoluter Rekord in Deutschland zu allen Zeiten. So viel wurde noch nie umgesetzt. Da wird gejubelt. Ich möchte unseren Blick zurücklenken, wirklich auf das Eigentliche. Weil wir als Christen auch gefährdet sind, bei diesem ganzen Konsumterror mitzumachen. Also keine Angst, ich habe bessere Botschaft als das, was ich jetzt sage. Aber vielleicht einfach mal, um mal plakativ zu zeigen, wo wir stehen. Wir brauchen das manchmal, dass wir die Wahrheit vor Augen bekommen. Dass wir uns vielleicht rauslösen aus diesem Stress, der damit verbunden ist. Richten wir unseren Blick auf den eigentlichen Grund zur wahren Freude. Ich habe einen Predigttext auf dem Herzen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 22. Da schreibt der Apostel Paulus: Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm, das volle Ja Gottes in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Gott hat in ihm das volle Ja gesprochen. Zu uns. Gott, der allmächtige Vater, sagt in Jesus Ja zu jedem Einzelnen von uns. Ob Mutter oder Vater, ob Großmutter oder Großvater, Tochter oder Sohn, neugeborenes Kindlein oder auch todkranker Mensch. Egal ob arm oder reich, Gott sagt zu uns allen ja, weil er uns liebt. Seht ihr die Zusammenhänge mit den Bildern, die gekommen sind? Immer wieder. Immer wieder zeigt der Heilige Geist, legt da seinen Finger drauf. Und wir leben von dieser Liebe. Und wenn er ja sagt, so ist es ein ganz verlässliches Wort. Es ist eine Verheißung, für die er einsteht. Nicht so ein Ja und Nein zugleich, kein Jein. Und man muss auch nicht damit rechnen, dass er dieses Ja irgendwann zurücknimmt. Vielleicht doch noch in ein Nein verwandelt. Sein Ja ist und bleibt ein Ja, sagt uns die Schrift. Aber wie sieht es bei uns aus? Können wir unser Amen sagen? Amen heißt ja, das ist gewiss wahr. Das glaube ich. Ich stehe mit meiner ganzen Person dahinter. Ich glaube das. Und wenn wir es nicht können, woran mag das liegen? Viele von uns haben wohl schon große Enttäuschung erlebt mit wankelmütigen Menschen, deren Ja letztlich ein Nein war, denen wir vertrauten, die uns hintergingen, die uns verletzten und vielleicht tiefe Wunden uns in unserer Seele zugefügt haben. Wunden, die noch lange schmerzten, vielleicht bis heute oder bis wir uns vielleicht verschlossen haben, um nicht noch mehr verletzt zu werden. In der Seelsorge haben wir oft mit solchen Menschen zu tun. Kann man nicht sogar mit Recht sagen, dass letztlich das Wort Nein die Welt regiert? Ein Mensch will geboren werden. Und die Verantwortlichen sagen, nein, dieses Kind wollen wir nicht. Hunderttausendfach in unserem Land, offiziell und inoffiziell noch mehr, werden Kinder abgetrieben und dieses große Nein steht nicht mal am Anfang des Lebens. Viele werden geboren und sind dann abgelehnt. Ein Ehepaar hat glücklich geheiratet und nach einigen Jahren sagen sie sich, nein, ich liebe dich nicht mehr. Eltern sagen zu ihren Kindern und Kinder zu ihren Eltern, nein, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ihr seid anders, als ich mir euch wünsche. Menschen hassen, streiten, töten. Sie praktizieren ständig ihr Nein. Sie lügen und trügen. Sie sagen Nein, wo es Ja ist und Ja, wo es Nein ist. Und wenn wir ein bisschen ehrlich sind, dann können wir uns eingestehen, ja, zumindest manchmal gehören wir auch dazu. Es ist viel Nein in uns. Und das sagen wir nicht nur oft zu anderen, sondern auch zu uns selbst. Und so entsteht Angst und Misstrauen. Wir fürchten uns. Wir misstrauen anderen Menschen und uns selbst. Und wisst ihr, davon lebt kein Mensch, sondern daran stirbt er. Ein ungewollt, ungeliebter Mensch, der stirbt, da stirbt etwas in ihm. Eine zurückgestoßene Frau stirbt in ihrem Innersten. Zerstörte Beziehungen zwischen Eltern und Kindern führen zu einem inneren Tod. Es gibt viele Sterbende, die langsam zugrunde gehen. Und da hinein ruft Gott uns allen und jedem Menschen zu. Ich sag ja zu dir. Egal, was andere gesagt haben. Autoritäten in deiner Kindheit, denen du vertraut und geglaubt hast. Ich sag ja zu dir, ein volles Ja. Ich nehme dich so an, wie du bist. Allerdings werde ich dich nicht so lassen, wenn du mich lässt. Ich liebe dich. Ich will dich bei mir haben, als mein Kind. Ich habe alles für dich getan, damit du zu mir gehören kannst. Ich habe meinen Sohn auf die Erde gesandt. Und nicht nur als kleines Kind. Er wurde Mann, er starb am Kreuz, er nahm unsere Schuld auf sich und er wird wiederkommen. Er hat sein Leben für dich in den Tod gegeben. Das Wertvollste, das ich habe, habe ich dir gegeben. Deinetwillen. Ich habe ihn auferweckt und ich habe dem Tod die Macht genommen, damit du ein Leben in Fülle hast. Ewiges Leben. Und in ihm spreche ich dir unverdient mein Ja zu. Du musst nichts leisten dafür. Du darfst mit leeren Händen kommen. Ihr Lieben, können wir das mit unseren Herzen erfassen? Prägen Sie vielleicht das Bild, das wir von Gott haben? Halten wir es für möglich, dass Gott nicht unser Bestes will? Dass er nicht der liebende Vater ist, wie ihn uns Jesus immer wieder im Wort Gottes vor Augen führt. Das käme einem Jein gleich. Und viele leben so mit einem halben Nein, einem halben Ja, auch als Christen. Ich wünschte, wir würden uns heute entschließen, all diese alten und falschen Bilder von Gott, unserem Vater, über Bord zu werfen. Und dass wir uns stattdessen von ganzem Herzen darauf einlassen, uns ganz neu, ohne Vorbehalte, in dieses Ja hineinzustellen. Ja zu dieser Verheißung in Jesus Christus. Die Bibel sagt ja an einer Stelle, in ihm haben wir alles. Und alle Verheißungen Gottes in seinem Wort konzentrieren sich. Da, wo Jesus Christus Mittelpunkt ist, dort werden diese Verheißungen in die Realität kommen. Was verbirgt sich hinter diesen Verheißungen, ist vielleicht eine Frage. Ich möchte es jetzt so kurz vor dem Weihnachtsfest nochmal so ganz konkret machen. Das ist wie Geschenke. Das größte Geschenk ist Jesus. Und dann sind viele, viele, viele Päckchen darin. Alles das, was an Verheißungen im Wort Gottes steht, kann in ihm seine Erfüllung finden in unserem Leben. Zusagen, die er von seiner Seite aus unbedingt halten will, in seinem Bund, den er mit uns in Jesus geschlossen hat. Doch das will angenommen sein von uns. Das will im Glauben ergriffen werden. Schauen wir uns einige dieser grundlegenden Verheißungen, die wichtig sind für uns an und konzentrieren uns vielleicht auch darauf, an diesem Weihnachten nochmal uns neu bewusst zu machen, was es bedeutet, dass der Sohn Gottes gekommen ist, auch in unser Leben. Das Erste ist ganz klar, wir haben schon so oft gehört jetzt, das erste Geschenk ist das Geschenk der Liebe Gottes. Große, unvergängliche Liebe Gottes. Im 1. Johannes 3,16, uns allen ein Begriff, da heißt es so wunderbar, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das heißt jeden Menschen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und an anderer Stelle im Neuen Testament, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Gott schenkt uns allen seine Liebe. Er hat sie schon geschenkt. Ein Geschenk ohne Vorbehalte. Und sie allein, diese Liebe vermag, sie vermag das, was uns angetan worden ist, dieses Nein aus unserem Leben zu durchbrechen und zu verändern. Heidi hat so einen Spruch gesagt, aus dem Mist macht er Dünger. Ja? Genau das geschieht. Er wandelt es um in unseren Herzen. Er verändert unser Innerstes. Ja, zu sagen zu einem anderen Menschen und auch zu uns selber. Und erfüllt allen Mangel unserer Seele aus, auch das eine Verheißung. Sie heilt kaputte Beziehungen. Wir haben es erlebt, wie Ehen wieder heil wurden nachdem der Heilige Geist in der Liebe Gottes hineingekommen ist. Das war die Liebe. Ein weiteres Geschenk, Vergebung. In Römer 3, 23 heißt es, denn sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und weiter in Kapitel 6, 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Durch die Vergebung, die Gott uns schenkt in Jesus Christus, stellt Gott selber unsere Beziehung zu ihm wieder her. Durch unsere und andere Menschen Schuld zerstört. Aber hier wird diese Beziehung wiederhergestellt. Und das ist unsagbar kostbar. Nur durch Jesus geschieht das. Das hat er teuer erkauft auf Golgatha. Und die Schuld aller, alle Schuld von allen, die hier sind, kann vergeben werden. Auf der Stelle. Und ich denke, Vergebung haben wir alle nötig. Wer sagt, er hat keine Schuld, der betrügt sich selbst, heißt es mal auch im Neuen Testament. Immer wieder und immer wieder. Aber einmal grundsätzlich sein Leben zu bereinigen und diese Schuld abzugeben und erneuert zu werden im Geist, wiedergeboren zu werden durch den Heiligen Geist, das ist die Grundlage. Vergebung, das Geschenk des Friedens, ein vollkommener Friede, der unsere Seele erfüllt. Wenn wir wissen, dass wir dieses Geschenk der Liebe und der Vergebung angenommen haben, kann dieser Friede kommen. In Philipper 4, 7 heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Wir durften das mal erleben, in einer schlimmen Krankheitssituation von Heidi, wie dieser Friede Gottes wirklich alles übersteigt, alles Leid, was auch immer uns betrifft. Der Friede dieser Welt, den Menschen so machen, versuchen, der steht auf sehr tönernen Füßen. Wir erleben das im Moment. Da bricht alles zusammen anscheinend in aller Welt. Kriege, Zerstörungen, manchmal unfassbare Dinge. Von ihm in unser Herz gepflanzt, sein Friede, der ist höher und unvergleichlich. Nicht vergleichbar mit einem Pseudo-Frieden, den wir hier in Europa haben. Und jetzt merken wir auf einmal, ja, wie die Dinge gegeneinander stehen. Wie dieser Friede überdeckt worden ist eine Zeit lang. Und wovon? Wahrscheinlich von dem Reichtum. Wahrscheinlich, weil es so gut lief, wirtschaftlich. Wahrscheinlich, dass einigermaßen alle zufrieden sein konnten, weil sie immer mehr bekommen haben. Und jetzt geht es auseinander. Wie viele bekümmerte und unglückliche Menschen leben in der Welt? Mit schwerem Herzen, weil sie dieses Geschenk des Friedens nicht haben. Deswegen Jesus sagt, ihr seid Friedensbringer. Das ist eure Aufgabe, diesen Frieden den Menschen zu bringen. Wisst ihr, und eine Welt, wo dieser Friede Gottes herrschen würde, sähe anders aus. Aber diesen Frieden kann ich nur haben, wenn Jesus Christus als mein Herr im Herzen ist. Wenn ich ein wirkliches Ja im Glauben gefunden habe und ich wiedergeboren worden bin. Und das ist Aufgabe der Kirche, das zu verkünden und die Menschen wieder hineinzurufen in diese Beziehung mit Jesus. Das Geschenk der Freiheit, großes Wort. Was wird da alles rein geheimen ist? Wir sagen so hier im Westen, Freiheit, ja, das ist unabhängig sein von allem. Nein, Gott sagt, die größte Freiheit liegt darin, dass du Jesus Christus als Herrn in dir hast und gehorsam bist und deinen Weg gehst. In Johannes 8, 32 heißt es, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da spürt man so das große Aufatmen. Eine Freiheit in der Anbindung an das Evangelium. Und nur so geht es. An anderer Stelle heißt es, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wahrhaft frei. Hier und nur hier in Jesus Christus haben wir persönliche Freiheit auch. Viele suchen die Freiheit, gerade bei uns auch mit den vielen, vielen Möglichkeiten der Ablenkung auf anderen Wegen. Und scheitern dabei, müssen scheitern. Noch ein Geschenk, das Geschenk des vollkommenen Lebens. In der Bibel steht, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben, sagt Jesus. Dieses volle Genüge, das beinhaltet weit mehr als das, was man sich noch für noch so viel Geld, für Milliarden nicht kaufen kann auf dieser Erde. Gott schenkt uns dieses ewige Leben, das auch eine Qualität in sich birgt, die irdisch nicht machbar ist. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ist ja die Lebensspanne, die wir auf Erden verbringen, ist so winzig, verglichen mit der Ewigkeit. Gott will uns Menschen durch Jesus ein neues Leben schenken, ein erfülltes Leben, das hier beginnt und in der Ewigkeit, nach unserem irdischen Dasein, erst richtig seine Vollendung findet. Ein Angeld haben wir hier und das gilt es auszunutzen. Ich mache hier Schluss. Es gibt eine Unmenge Verheißungen, eine gute Menge Verheißungen. Lest es nach, zieht es euch rein, sage ich mal. Nehmt sie auf, kaut sie durch, propagiert sie. Als Kinder Gottes dürfen wir das. Wir sollen uns füllen mit dem, nicht mit dem Tagesgeschehen. Ist alles zweitrangig. Sondern wirklich vor Augen zu nehmen, was sagt das Wort Gottes an Verheißungen für mein Leben. Eine Verheißung noch, Freude. Freude, das ist ein Geschenk, wisst ihr? Jesus sagt in Johannes 15, 11, solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Eine vollkommene Freude. Eure Traurigkeit an anderer Stelle soll in Freude verwandelt werden. Und im 1. Petrus 1, 8, ihr werdet euch aber freuen mit herrlicher Freude. Ihr Lieben, wir haben Grund zur Freude. Wenn nicht wir, wer sonst? Diese Freude lebt in uns und hat ihren Grund allein in Jesus Christus, dessen erstes Kommen auf Erden, das wir in ein paar Tagen feiern. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Er ist der einzige Weg. Er ist der einzige. In ihm allein ist das Ja auf deinem Leben, auf alle Gottesverheißungen, die bereit liegen für dich. Mit ihm haben wir alles und ohne ihn nichts. Sagen wir doch, ja, Herr Jesus, wir wollen dir, dem Kind in der Krippe, dem Mann am Kreuz, dem Auferstandenen ganz neu unsere Herzenstür öffnen und durch dich unser Amen sprechen, Gott zum Lobe, dem Vater, der dich gesandt hat, damit wir in Freiheit und in die Liebe hineinkommen. Sprech dieses Amen darauf, Gott zum Lobe. Zerstör doch alles Nein in uns, das uns den Weg zu dir und dem Vater versperrt. Schenk uns durch den Heiligen Geist die Gewissheit, in dir alle Verheißungen zu besitzen und den Mut, sie im Glauben zu ergreifen. zu unserer und zu deiner Freude. Ein Zitat noch. Jemand hat geschrieben, ich weiß nicht, wem es zuzuschreiben ist, und wäre Jesus 1000-mal geboren, doch nicht in dir, du wärst rettungslos verloren. Ergreifen wir das. Manchmal müssen wir es neu ergreifen, um die Basis zu stärken, auf der wir stehen. Amen.